Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackierbranche. Ich bin Elena Schüssler-Roggenhofer und gemeinsam mit Markus Füllers nehmen wir euch mit auf die Reise durch wertvolles Fachwissen, praxisnahe Beispiele und bewährte Methoden, die euren Lackier- oder Beschichtungsbetrieb zukunftssicher machen. Dabei spielt es weder eine Rolle, ob ihr eine Inhouse-Lackiererei, ein Lohnbeschichter, ein Konzern oder ein kleines bzw. mittelständisches Unternehmen seid, denn Wissenstransfer ist für alle wichtig. Egal, ob ihr Mitarbeitende habt, die gerade erst anfangen oder kurz vor dem Ruhestand stehen, hier findet ihr Inspirationen und Strategien, um Wissen effektiv zu teilen und zu erhalten. Los geht's mit der heutigen Folge! Hallo Markus und hallo Lillian.
Hallo ihr zwei.
Hallo Elena, hallo Markus.
Wir feiern heute eine Premiere und wie ihr vermutlich jetzt schon hören konntet, ist die Premiere wie folgt. Wir haben das erste Mal eine Gästin bei uns im Podcast. Und wir freuen uns total, Lillian, dass du die Erste bist.
Ich auch.
Sehr schön. Wie kommen wir dazu, liebe Lillian, dass du heute bei uns bist? Wir möchten über das Thema Diversity sprechen. Genauere Hintergründe dazu bekommt ihr gleich von Markus. Aber zuallererst möchte ich erstmal die liebe Lillian vorstellen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, deswegen nutze ich jetzt auch das Blatt, damit da nichts falsch läuft. Also, Lillian, sie ist Diplom-Betriebswirtin und war über 10 Jahre erfolgreich im Finanzvertrieb bei 2 Banken tätig. Zwischen 2012 und 2020 hat sie als Beraterin für Personalentwicklung, als Projektleiterin interner Sparkassenprojekte und als Trainerin und Moderatorin beim Sparkassenverband Baden-Württemberg gearbeitet. Und das Thema Trainings und Workshops, Konzepte und auch Durchführen hatte ich auch da schon begleitet. Und dann in 2021 ist Lillian den Schritt der Selbstständigkeit gegangen und hat die Gerke und Vetterkind Consultants gegründet mit den Schwerpunkten Diversity, Equity und Inclusion sowie Female Empowerment.
Ganz
und
genau.
Letzteres, das ist auch der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, ja, nämlich, stimmt, ich glaube, in 2023 bei einem Kurs zum Thema Female Leadership.
Das stimmt, Elena, genau.
Gut, schon mal gut recherchiert.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das ist gut. Perfekt. Aber wir sprechen ja heute gar nicht über Female Empowerment oder Female Leadership, sondern, wie schon vorhin kurz angekündigt, über das Thema Diversity. Und warum genau das, Markus, das kannst du jetzt noch kurz erläutern.
Genau, das ist dann meine Rolle, die ich sehr gerne übernehme. Ja, wir sind ja mit unserem Wissensnavi für Lackierbetriebe in einer Branche unterwegs, die in Summe doch recht konservativ ist in Sachen Digitalisierung, technisch ja doch schon auf der Höhe der Zeit unterwegs ist. Aber wenn wir über Wissenstransfer reden und wenn wir darüber sprechen, was denn mit denen passiert, die jetzt in Rente gehen, dann stellen wir fest, dass das eine reine Männerwelt ist. Das ist heute anders. Heute sind viele junge Damen, die dann auch Betriebe übernehmen, Lackierbetriebe leiten. Aber wenn wir über Wissenstransfer sprechen und wir unsere beiden Personas kreiert haben, dann sind der Fritz Müller und der Thomas Meyer, 63-jährige Männer, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten in ihrem Lackierbetrieb arbeiten. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Thema mal diskutieren wollen. Ja, und deswegen ist das eigentlich eine super Runde, die wir hier zusammen haben, dieses Thema heute zu besprechen.
Ja, ist wirklich super spannend, das Thema aus der Perspektive mal anzuschauen.
Perfekt. Du, Lillian, als Expertin für Diversity. Damit wir alle die gleiche Wissensbasis haben, Wissen ist ja immer hier das große Thema, kannst du vielleicht in deinen Worten einfach kurz erklären, was verstehst du unter Diversity?
Ja, total gern. Diversity wird ja immer gern mit Frauenförderung oder Gendern so in Verbindung gebracht, aber das ist viel, 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 viel mehr. Diversity, Vielfalt zu Deutsch, bedeutet, dass sich alle Menschen voneinander unterscheiden, zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht, Hautfarbe, religiöse Überzeugung, Alter, ethnische Herkunft, aber auch in Bezug auf körperliche Fähigkeiten, also Beeinträchtigung oder Behinderung. Und es bedeutet aber nicht nur das, sondern auch, dass wir uns aufgrund unserer Denkweisen und welchen Blick wir so auf die Welt haben, welche Lebensrealitäten wir haben, eben auch unterscheiden. Und diese Unterscheidung oder diese Unterschiede zwischen allen Menschen, die werden im Sinne von Vielfalt, Diversity einfach akzeptiert, respektiert und wertgeschätzt.
Okay, das heißt, Diversity betrifft ja viele Bereiche. Jetzt hatte Markus ja eingangs schon gesagt, bei uns geht's ja primär gerade wirklich, oder in erster Linie war der Gedankenanstoß, es geht um Geschlechtervielfalt oder mangelnde Geschlechtervielfalt, zumindest in den sehr stereotypen Personas, die wir kreiert haben. Und deswegen wollten wir auch da jetzt schon ein bisschen, ja, drüber sprechen. Und zwar wirklich über die geschlechtsspezifische Realität in Lackierbetrieben. Mhm. Markus hatte vorhin schon kurz gesagt, dass es in der Lackier- und Beschichtungsindustrie, ja, dass man in den technischen Führungspositionen oftmals einfach Männer sieht, die jetzt im Rentenalter sind. Und da vielleicht noch mal kurz ergänzend, wir sprechen über Wissenstransfer bei Renteneintritt jetzt gerade und deswegen tangiert uns dieses Renteneintrittsalter und da auch ja, das Geschlecht der beiden Personas. Aus deiner Sicht, Lilian, welche ja vielleicht strukturellen oder kulturellen Gründe haben dazu geführt, dass Frauen in diesen Rollen kaum vertreten sind? In diesen Rollen, in diesem Alter.
In diesem Alter, ja, genau. Also wir haben hier sicherlich historische und auch gesellschaftliche Wurzeln, auf die wir da zurückführen müssten. Eine Kombination ist es aus sozialen Normen, kulturellen Erwartungen, aber auch eben strukturellen Faktoren. Und wenn wir zum Beispiel mal die historischen Gründe angucken, also nach der industriellen Revolution, da hatten wir halt auch mehr technische Berufe. Die haben halt dann eben Männer ergriffen, weil Frauen hatten halt eher hauswirtschaftliche Arbeiten oder administrative Arbeiten. Sie findet man dann halt eher mehr in so verwaltungsnahen Berufen. Und man hat das auch eben so gefördert. Man hat eben die Männer als Ernährer positioniert und die Frauen waren eher so die Hüterinnen des Hauses. Und dann hatten Frauen auch einen anderen Bildungszugang. Also man hat halt in der Historie Frauen, was die MINT-Fächer angeht, also alles rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, eben da auch nicht besonders ausgebildet, weil man sie da auch gar nicht gesehen hat. Also das ist einfach so historisch auch gewachsen. Die sozialen Prägungen und Stereotypen haben wir dann auch noch. Wir haben Rollenbilder, wie wurden Kinder erzogen? Also dass man eben Mädchen eher mit kreativen Spielen versorgt hat und Jungs wurden eher zu Baukästen und so weiter hingefördert oder hinbeeinflusst. Und das hat natürlich Interessen dann auch geprägt. Und dann hatten wir halt auch noch viele Stereotype über Fähigkeiten. Also was schreibt man Männern zu, was schreibt man Frauen zu? Männer eher, die sind eher logisch angeblich unterwegs und technisch begabter in diesen stereotypischen Bildern und Frauen halt eher sozial und kommunikativer. Und das hat natürlich Berufswahl beeinflusst, auch Selbstvertrauen in bestimmten Bereichen. Ne? Das heißt, so Mädchen dann vielleicht in der Schule auch gehört haben, ach, das Mathe ist doch nichts für dich, ne? Du bist doch eher sprachlich begabt und so. Also das hat man, also ich habe es auch noch gehört, dass Lehrer da auch so und Lehrerinnen so vorgeprägt waren. Und dann ging es weiter mit der Berufsorientierung, ne? Dass halt auch in Schulen, Schulberatungen natürlich das so in die Richtung ging. Dann, wenn man eine Ausbildung gewählt hat, dann hat man diese entsprechenden Vorbilder auch vielleicht gesehen. Die hast du dann in den technischen Beruf nicht gesehen als Frau. Also bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dass man als Frau so einen Beruf vielleicht auch ergreifen konnte. Das war, weil ja, Bilder, die man halt hat, ne? die prägen einen sehr. Arbeitsbedingungen, also je nachdem, wie dann halt auch in den Unternehmen eben gearbeitet wurde, Schichtarbeit, rauere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch ein rauerer Umgangston, das sind dann auch so Dinge, wo Frauen vielleicht sich nicht so wiederfinden. Vorbilder habe ich schon gesagt und dann, ja, dann ist es eben so passiert. Aber man sagt oder die Forschung zeigt, dass die Unterschiede wirklich hauptsächlich durch Sozialisation entstanden ist und dass es nicht eine natürliche Präferenz gibt, ja, so genetisch bedingt oder geschlechtsbedingt, dass es halt so ist und Frauen dahinter, sondern dass das wirklich mit Kultur, Sozialisation und Erziehung einfach zu tun hat.
Markus, jetzt glaube ich, verraten wir kein Geheimnis, wenn ich sage, du gehörst ja zur Generation der Boomer.
Absolut, ja.
Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen auf deine schulische und auch danach Laufbahn schauen. Wie hast du das denn so erlebt? Gab es Frauen in dem, was du studiert hast und so weiter? Also wie war es da mit der Diversität aufgestellt?
Also tatsächlich erstmal 100% Bestätigung von dem, was du gesagt hast, Lilian. Das ist also auch so die Beobachtung und auch meine Erlebniswelt. Ich habe gerade ganz spontan, als du das geschildert hast, über meine Abi-Zeit nachgedacht. Und als du die MINT-Fächer angesprochen hast, ich hatte also Mathe und Chemie als Leistungskurs. Wir waren ein Gymnasium, also jetzt muss man dazu sagen, Paderborn hat ein reines Frauengymnasium gehabt zu der Zeit, das Michaelskloster. Das heißt, die Frauen, die Mädels gingen alle zu Michaelskloster, die Abitur machen wollten. Und die anderen Gymnasien, außer das Gymnasium, auf dem ich war, das war dann schon diverser aufgestellt. Also wir hatten so von unseren 120 Leuten der Jahrgangsstufe, würde ich mal sagen, 70% Mädchen, die mit zum Abi gegangen sind. Im Mathe-Leistungskurs, im Chemie-Leistungskurs null. Niemand. In Sozialwissenschaften waren keine Jungs. Biologie war gemischt. Physik nur Männer. Also genau das, was du gesagt hast, kann ich von meiner Abi-Zeit 1:1 bestätigen. Dann kam das Chemiestudium. Dort war der Frauenanteil dann höher, weil wir Kerle haben damals gemerkt, die verstehen das besser als wir. Das heißt, wir waren dann vielleicht diejenigen, die dann im Labor irgendwelche technischen Apparaturen besser aufbauen konnten. Aber wenn es dann darum ging, mal zu erklären, welche chemische Reaktion denn da gerade wie in dieser Versuchsapparatur vonstatten geht, dann haben wir uns immer an unsere Damen gerichtet und haben gesagt, kannst du uns das nur mal erklären, sodass wir das auch verstehen? Und es war tatsächlich so, die Professoren, alles nur Männer. Und da wurde es dann an der Stelle ein bisschen diverser. Und dann hat sich das aufgeteilt. Das fand ich auch ganz interessant. Das hatten wir in unserem Vorgespräch schon diskutiert. Der Studiengang war so, man konnte in Richtung der Anwendung gehen, also Lackverarbeitung, die Branche, in die es mich dann auch geschlagen hat. Und der andere Teil ging dann zu den Lackherstellern, wiederum ins Labor. Die Frauen aus dem Studium sind dann mehr diesen zweiten Weg gegangen, ins Labor, zu den Lackherstellern, haben Lacke konzipiert, Farbtöne kreiert, da sind wir wieder bei der Kreativität. Und die Männer sind zu den Verarbeitern gegangen. Die meisten wollten natürlich dann logischerweise zur Automobilindustrie, Serienlackierung von den großen Automobilwerken. Und da sind dann alle, ja, eigentlich alle Klischees irgendwie dann noch dabei gewesen. Und dann höre ich auch auf zu reden, dann habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, wie viele Frauen sind mir denn in meiner Berufslaufbahn begegnet, in verantwortungsvollen Positionen. In den ersten Jahren niemand. In den letzten Jahren tauchten die tatsächlich auf, in Form von Konstruktion, von Fördertechnik, in Form von Außendienst und technischem Außendienst bei Lackherstellern. Das heißt, die kamen dann auch aus dem Labor dann raus und gingen zu den Kunden. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich heute halt auch wirklich starke Frauen, Powerfrauen sehe in den Betrieben, die Technik verantworten. Ich hatte in meiner letzten Stelle eine junge Meisterin, die hat ihren Industriemeister gemacht, die hat für das gesamte Emaillierwerk die Applikationstechnik verantwortet. Also heute hat sich die Welt geändert. Aber wenn wir über Fritz Müller und Thomas Meyer reden, das sind halt alte Männer.
Ich möchte kurz auch was erzählen zu meiner Schullaufbahn. Ich war nämlich auf einem ehemaligen Jungengymnasium. Das hatte einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Das hat gar nichts gebracht. Ich habe dann sprachlichen Schwerpunkt gewählt. Aber immerhin Bio, ne? Hast du ja auch gesagt. So, Bio-Leistungskurs und Französisch.
Ja, ja. Na, siehst du? Und es ist ja nicht, im Hinter ist ja nicht nur Mathematik, da sind ja die anderen, die Naturwissenschaften auch dabei, von daher, das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass Frauen sich da durchaus gerne auch tummeln.
Ja, das ist also nicht naturgegeben ist. Dass das ja, auch da ziemlich ausgeglichen war. Und bei Französisch muss ich auch fairerweise sagen, ich glaube, es waren 3 Männer. Mhm. Also selbst da, ich habe 2012 Abi gemacht, war das schon sehr stark aufgeteilt noch. Mhm. Gerade diese MINT-Sachen wirklich ja, echt auch noch männerdominiert. Alles kreativere Pädagogik, Sprachen, schon auch frauenlastig.
Und ich finde, da tut sich jetzt halt auch schon viel. Ne? Das ist ja die Frage, diese Gender- oder Geschlechterklischees, dass die immer mehr aufgebrochen werden, ne? Dass man da viel mehr drauf achtet, dass es nicht naturgegeben oder in der Biologie der Dinge liegt, sondern dass sich da wirklich Eltern, Lehrende und so weiter auch kümmern und auch sogar Betriebe, dass die wirklich sagen, wir tun da was, wir gehen in die Schulen, wir organisieren einen Girls Day, wir laden die Mädels mal zu uns ein und zeigen mal, was man bei uns macht. Und da gibt's auch total nette Videos, die dann hinterher verbreitet werden, wo dann auch schon kleinere Mädchen, ich weiß nicht, ob die sogar noch in der Grundschule sind oder Anfang der weiterführenden Schulen, dann wirklich auch die Maschinen ausprobieren und dann total fasziniert sind. Und so, das finde ich auch richtig cool. Also solche Aktionen und Initiativen gibt's. Und das geht in die richtige Richtung.
Ja.
Da sind wir ja wirklich bei der Sozialisierung schon wieder. Das, was man dann auch mitbekommt, ja, vorgelebt bekommt, dass man das als Vorbild sehen kann, dass man das miterleben kann. Jetzt egal, welches Geschlecht ich habe, ich darf das alles tun. Kommen wir vielleicht noch einmal zurück zu dieser Rolle der Personas. Weil das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt, wenn wir den Fritz Müller und den Thomas Meyer angucken. Was denkst du, was macht das, wenn wir jetzt dann trotzdem diese Personas nutzen und dieses Klischee oder diese Stereotype bedienen? Macht das irgendwas mit der Gesellschaft? Beziehungsweise wie können wir da vielleicht auch etwas diverser mit der Thematik umgehen? Geht das überhaupt?
Naja, auf was schaut ihr gerade? Ne? Ihr habt ja die Personas gebaut, wie es eben gerade in den Unternehmen aussieht. Und das sieht es halt nun mal so aus. Also wir können das natürlich jetzt anders konstruieren und sagen, Mensch, macht halt noch eine andere Persona oder ihr baut diese zwei und setzt euch damit halt einfach auseinander. Ich meine, das macht ihr jetzt ja schon, sonst hättet ihr mich ja gar nicht kontaktiert und eingeladen und gesagt, hey, wir haben irgendwie nur zwei männliche Typen gefunden, die auch noch wirklich sehr deutsche Namen tragen. Und diese kritische Auseinandersetzung damit, das ist ja schon mal der erste Schritt. Aber wir können ja jetzt nicht irgendwas konstruieren, was nicht da ist. Also wir können ja nur sagen, so ist es. Und das sind eben im Moment die Menschen, die in Rente gehen und ihr Wissen dann eben ins Unternehmen transportieren sollen oder übergeben sollen oder wie ihr das eben in eurer Sprache auch sagt. Und gleichzeitig wissen wir halt um diese Missstände sind es nicht, aber diese besondere Situation, die ist uns aufgefallen, die finden wir langfristig betrachtet nicht gut und das möchten wir auch unserer Kundschaft mitgeben, ja, mit denen wir dann daran arbeiten und sagen, Mensch, was macht das jetzt mit euch, dass das jetzt genau diese eine Sorte Mensch ist und dass das mit Vielfalt jetzt nur gar nichts zu tun hat. Und ich finde das super wichtig, dass ihr einfach drüber nachdenkt und es auch ansprecht und es diskutiert. Und auch vielleicht dann mit der Geschäftsführung oder dem Management, mit dem ihr da arbeitet, eben das auch einfach mal, ja, das auch mal ansprecht und mal sichtbar macht, darauf hinweist. Und da kann man schon viel erreichen, auch wenn ihr jetzt sagt, wir können jetzt einfach keine anderen Personas bauen, weil das wäre vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Oder ihr macht noch eine und sagt, das wäre idealerweise eine, die jetzt in einem vielfältigen Unternehmen auch vorhanden wäre, dann kann man es mal noch dagegen setzen und sagen, so wäre jetzt auch ein Zustand, der vielleicht dem Unternehmen auch gut tun würde, weil wenn jetzt eine ältere, das ist schon ein bisschen altersdiskriminierend, was ich sage, eine Frau über 50 oder 50 plus, ist es vielleicht schöner, es so auszudrücken, jetzt so langsam in Rente geht, ne, da würde man ja vielleicht auch mal Unterschiede erkennen, übergibt die ihr Wissen anders oder so, also es wäre ja mal interessant. Geht die anders mit Wissen um, weil vielleicht ist Wissen ja manchmal Macht und Macht ist eher so ein Männerthema und wir gehen, also vielleicht kann man da auch mal was erkennen, wenn man da auch so Geschlechtsunterschiede hätte. Ja.
Ich finde das total spannend. Ich meine, wir haben ja mal diskutiert, wenn man das jetzt wirklich mal oft an der Realität spiegelt, dann wäre die weibliche Persona, die wir kreieren, sehr wahrscheinlich aus der Buchhaltung, Verwaltung oder es wäre die Chefsekretärin.
Ja.
Die dann mit Mitte 60 in Rente geht.
Vermutlich ja.
Aber ich hatte eine spontane Idee gerade. Wir reden immer über Wissenstransfer bei Renteneintritt gerade. Aber Wissenstransfer, und das machen wir ja sonst auch und leben wir ja auch, Wissenstransfer muss ja ständig stattfinden, weil es kann ja immer zu einem, wenn auch ja nur temporären Ausscheiden kommen aus der Organisation, Krankheit, Sabbatjahr, Lottogewinn, Elternzeit, keine Ahnung. Also ich meine, Gründe, nicht am Arbeiten zu sein, gibt es diverse. Aber warum kreieren wir vielleicht, Markus, nicht einfach nochmal eine jüngere Persona, die diverser sein kann, die vielleicht auch nicht einen typisch deutschen Namen hat, die vielleicht kein Mann ist, keine Ahnung. Also vielleicht wäre das auch nochmal der Wink mit dem Zaunfall. Es gibt eine Veränderung und mit neuen Generationen gibt es ja auch schon andere Menschen, die in die Organisationen kommen. Eingangs, Markus, hattest du ja, glaube ich, auch nochmal gesagt, ne, da ändert sich gerade schon was. Man sieht schon andere Menschen, die in anderen Rollen sind.
Und in Zeiten des Fachkräftemangels hast du ja immer Verschiebungen. Es wird immer Menschen geben, die wieder kündigen, aber wertvolles Wissen damit rausnehmen. Das heißt, man kann sich ja nie darauf verlassen, wir haben jetzt eine Top-Person mit Wissen und dann bleibt die, ne? Sondern die kriegt woanders ein anderes Angebot, die Unternehmenskultur woanders ist vielleicht angenehmer und dann kündigt man, verschwindet man und dann ist der Wissenstransfer, wenn der dann nicht gut geregelt ist, ist es dann auch hin mit dem Wissen, ja. Guter Punkt.
Ich habe noch eine Frage, die mir gerade so spontan unter den Nägeln brennt. Kannst du zusammenfassen für solche Unternehmen, was das für Vorteile hat, diverser zu denken?
Ja, du hast halt eine ganz andere Perspektivvielfalt. Ja, wenn du halt, das ist das eine, wenn du einfach immer Menschen von der sehr, sehr gleichen Sorte nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die ähnliche Lebensrealitäten haben und ähnlich denken und auf ähnliche Ideen kommen. Die haben noch nie was anderes ausprobiert, kommen aus dieser einen Welt, ja, wenn du Menschen hast aus unterschiedlichen, ich sag immer Lebensrealitäten, ja, die einen haben die kulturelle Herkunft, die anderen leben in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und so weiter, da gibt's so viele innovative Ansatzpunkte, es ist eigentlich Potenzialverschwendung, wenn Unternehmen das nicht nutzen.
Ja.
Ja, diese Kreativität, diese Innovation, da kommen auch andere Innovationen bei rum, mehr Ideen, innovationreich, du musst natürlich alles gut moderiert und organisiert sein, du kannst auch nicht lauter diverse Leute in einen Raum schmeißen und sagen, da macht mal, also da muss man schon vorher das Team auch gut in Schwingung bringen, dass sie arbeitsfähig sind miteinander. Und die Vorteile von Vielfalt muss man ja erstmal selber erkennen, auch als Mitarbeitende muss man das ja erkennen, ja, sonst findet man die anderen ja im Zweifel auch erstmal nur doof, weil sie ungewöhnlich sind für einen. Also da braucht man schon eine Wissensbasis, warum das von Vorteil ist. Und dann hast du halt, wenn du dieses nutzt, dieses Potenzial auch für Innovation, dann hast du, wenn die gut miteinander arbeiten können, in einer guten Atmosphäre, also in so einer sogenannten psychologischen Sicherheit, dass die sich auch äußern können, ihre Ideen raustragen, dann wird die wirtschaftliche Performance in der Regel auch steigen.
Super wichtig, finde ich total klasse. Also das sind schon Ansätze, die wirklich in die Unternehmen getragen werden müssen. Ich habe das also ganz oft erlebt, das ist so meine Erlebniswelt, die wenigen Unternehmen, die dann tatsächlich auch divers sind, die Gespräche, die Workshops waren in der Regel atmosphärisch angenehmer. Das war nicht so... Ja, wie soll ich das sagen? Das war nicht so konfliktgeladen, der Diskussion. Also ich habe es eigentlich immer als angenehm empfunden, wenn Frauen in der Runde dabei waren, dann haben sich diese, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, diese Alpha-Männchen dann doch ein bisschen zurückgenommen und haben dann einfach mal sich vernünftig benommen.
Ja, es ist eine andere Kultur oft, weil man sich dann ein bisschen gentlemanlike benimmt, auf jeden Fall. Das zum einen und es sind ja nicht immer nur Frauen, sondern dann auch wieder jüngere Leute mit anderen kulturellen Herkünften, die bringen ja dann auch wieder was mit und ihre Art des Miteinanders und das ist schon sehr positiv, wenn man das auch als Führungskraft weiß, dann zu managen und
das ist eindeutig vornehmer ausgedrückt als meine Sprache. Meine Tochter wird wieder mit mir schimpfen.
Alles gut.
Mir fällt noch eine Sache dazu ein. Ich finde, du hast es so schön gesagt. Es bringt andere Perspektiven rein. Wenn ich Diversität mitdenke, habe ich halt nicht nur meine eigene Bubble, sondern bringe halt einfach andere Lebensrealitäten, hast du es, glaube ich, genannt, mit rein. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so auf diese Wissensebene schauen, letztlich Wissen ist ja immer Information plus Erfahrung. Ja. Und andere Menschen mit anderen Lebensrealitäten haben natürlich andere Erfahrungen. Und so kann ein Wissensschatz ja eigentlich nur größer werden, als wenn wir uns alle in ähnlichen Lebensrealitäten mit ähnlichen Erfahrungen vielleicht auch befinden. Und umso schöner ist es dann, Diversität mitzudenken. Und eine zweite Sache habe ich auch noch, denn für alle, die Unterstützung bei Diversität brauchen, Lilian, da bist du ja jetzt die richtige Ansprechpartnerin.
Vielen Dank. Ja, ich mache das tatsächlich sehr gerne mit Unternehmen, über das Thema Vielfalt zu diskutieren und eben dann auch diese Maßnahmen voranzutreiben, die sich dann ja wieder Inclusion nennen oder Inklusion, dass man eben dann nicht nur drüber redet, sondern wirklich auch aktiv etwas tut, dass sich die Menschen ihrer unterschiedlichen Herkünfte und Geschlechter und Alters und so weiter sich dann auch wirklich als wichtigen Teil der Organisation fühlen, wenn sie das tun. Was wieder euch zugute kommt, dann transportieren sie gerne ja auch ihr Wissen weiter.
Das ist ein immer wie anderer Kreislauf hier. Wir können uns einfach gegenseitig befeuern.
Ja, das eins schließt nahtlos ans andere an, absolut.
Schöne Sache, Lilian, schöne Sache. Gut, ja.
Soll ich den
Spiel
immer
für den Abschluss machen? Da und ich mache den nie gut.
Ich gucke auf die Uhr. Wir konnten wirklich noch eine Stunde weiter quatschen. Das war wirklich sehr munter und klasse. Ich denke, dass das echt einen Mehrwert liefert in unserer Podcast-Serie. Und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank für unsere Danke. Premiere, dass du die mitgestaltet hast.
Danke euch,
und,
dass ich da sein durfte.
Ja, ich denke, diese Premiere schreit nach Fortsetzung, dass wir als Trio Podcasts machen und vielleicht in Zukunft, wenn wir dann über Themen sprechen, die auch mit der Diversität zu tun haben. Was wir heute gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Fachkräfte auch im Produktionsumfeld mit Migrationshintergrund, ein ganz spannendes Thema, wo man dann mit Sicherheit auch nochmal eine Folge zu machen kann.
Ja, können wir nochmal aufgreifen, sehr gerne.
Super. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Lilian, und unsere erste Gästin warst.
Danke.
Infos zu dir findet ihr, liebe Zuhörende, in den Shownotes. Zu dir, Lilian, ihr Zuhörende in den Shownotes.
Dankeschön.
Und dann bleibt nur noch zu sagen, abonniert die Glocke.
Genau, das ist ein Insider, den gibt es nur von Elena. Bis dahin.
Bis
Tschüss.
Dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne, zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.